herzlich willkommen, Werner.
Hallo.
Ihr wart ja am 28. Mai in Stuttgart, wo du geklagt hast wegen Herausgabe der Verfassungsschutz-Akteneinträge zu deiner Person, zusammen mit deinem Anwalt Udo Kraus. Kannst du vielleicht einfach auch so mal ein bisschen erzählen, wie das abgelaufen ist?
Ja, wobei ich schon finde, da gehört schon die Vorgeschichte dazu, weil ich habe ja 2021 erstmal angefragt, ich will meine Einträge im Verfassungsschutz sehen und vor allen Dingen die Frage, werde ich denn immer noch überwacht? Und da kam dann die Antwort, dass diese Information muss man mir gar nicht geben, weil dafür braucht man ein besonderes Interesse. Und dann hat mein Anwalt Udo Kraus, auch hier aus Freiburg, der auch schon den Michel Moos vertreten hat, in derselben Frage den Antrag formuliert und hat begründet, warum ich als ehemaliger Berufsverbote-Betroffener ein besonderes Interesse habe und dann deswegen die Auskünfte durchaus berechtigt wäre zu kriegen. Auch nach der herrschenden Rechtsauffassung. Das war dann ein längerer Streit hin und her und dann hat mir tatsächlich der Verfassungsschutz 37 Erkenntnisse zugeleitet. Ich glaube, 22 war es. Diese 37 Erkenntnisse waren alle Pipifax-Erkenntnisse, wobei Pipifax-Erkenntnisse leicht dahergesagt. Also die Spitze des Vorwurfs war ja die Teilnahme an der Demonstration gegen die NPD in Freiburg 2006 und andere Vorwürfe waren Kandidatur auf der linken Liste und irgendwelche Artikel in verschiedenen Zeitungen, also relativ dünn, aber mit der Zusatzaussage versehen, das waren alles Erkenntnisse von 1999 bis 2017 und man hätte aber Erkenntnisse, dass ich seit 1973 zur linksextremen Szene gehören würde. Mehr wäre man nicht bereit zu sagen. Und dann gab es mehrere Schriftwechsel zwischen dem Anwalt und dem Verfassungsschutz, bis wir dann Klage eingereicht haben vor dem Verwaltungsgericht. Und auch das Verwaltungsgericht hat dann mehrfach Schriftwechsel gehabt mit dem Verfassungsschutz, bis es dann zur Verhandlung am 28. Mai in Stuttgart kam.
Und wie lief diese Verhandlung ab?
Ja, diese Verhandlung war schon spannend, weil die Kammer vom Verwaltungsgericht bestand ja aus 5 Personen, davon der vorsitzende Richter, der Professor Dr. Bergmann, der die Verhandlung auch schon mal eingeleitet hat mit dem ganzen Hintergrund, den er ja sieht, weil er schon, so hat er es zumindest dargestellt, als Berichterstatter teilgenommen hat am ersten NPD-Verbotsverfahren in Karlsruhe, damals beim Bundesverfassungsgericht. Und deswegen wäre natürlich spannend, was ist Verfassungsschutz und was ist nicht Verfassungsschutz und was darf der Verfassungsschutz und was darf er nicht. Und dann war im Prinzip nach dieser Einführung die Frage, was wollen wir denn? Da Udo Kraus hat dann nochmal formuliert, warum wir erstens die Auskünfte auch wollen, was war vor 1999 und was gibt es da für Erkenntnisse und was gab es nach 2014 und die Frage, werde ich immer noch beobachtet. Und die Vertreterin des Verfassungsschutzes, die Frau Schmitz, die hat einfach formuliert, sie lehnt alle Anträge ab, hat allerdings noch einen Beisatz formuliert, sie könne sich schon auch vorstellen, dass man mir auch noch mehr gibt als diese 37 Erkenntnisse. Allerdings bestehe ja das Problem des Quellenschutzes. Also alles, was man mir gibt, muss daraufhin überprüft werden, ob ich daraus ersehen könnte, von wem die Spitzelberichte stammen, weil wenn man das sehen könnte, wäre die Leute ja ihres Lebens nicht mehr sicher und deswegen würde alles dahin überprüft werden. Und dann hat die Verhandlung fast 2 oder über 2 Stunden gedauert, hin und her. Also spannend war schon die Problematik, dass die Frau Schmitz auch nochmal ausgeführt hat, dass vor 1999 im Prinzip alles gesammelt wurde beim Verfassungsschutz in Papierform und dann einfach abgelegt im Keller. In einem riesigen Bereich, alles unter dem Stichwort Linksextremismus. Und wenn man denn nun raussuchen müsste, was den Fall Werner Siebler betrifft, wäre man monatelang damit beschäftigt. Auch viel Personal wäre dafür nötig, das alles rauszusuchen. Und das wäre doch ein erheblicher Aufwand. Der Richter hat dann das Problem gesehen, dass er dann entweder 5 LKW voll Daten über mich kriegt oder 7 LKW voll oder 10 LKW voll. Mhm. Auf jeden Fall war klar, dass das alles ein riesiger Aufwand wäre. Und letztendlich, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, hat das Gericht dann wohl entschieden, das ist uns zu viel Arbeit. Wobei wir gespannt sind auf die schriftliche Urteilsbegründung, weil die kommt ja jetzt erst irgendwann die nächsten Wochen.
Nun gab es ja diese Berufsverbotsverfahren bekanntermaßen gegen Tausende von Menschen, zu denen der Verfassungsschutz ja Daten gehabt haben muss, auch sicher zu welchen, wo sie dann kein Verfahren hatten. Die müssen doch ein System gehabt haben, wie sie zu einer Person die Daten finden können. Sonst hätten ja vielleicht Tausende von Leuten da schon in den 70er und 80er Jahren in den Keller wühlen müssen, oder wie?
So ähnlich hat ja mein Anwalt, der Udo Kaus, auch argumentiert und hat gesagt, so kann das gar nicht sein, wie das die Frau Schmitz vom Verfassungsschutz darstellt, weil ja der Verfassungsschutz der Post in den 80er Jahren ja Material geliefert haben muss zu meiner Person. Und auch ich habe dann gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass die Anhörer von der Post, die ja dann die Anhörungen mit mir durchgeführt habe, immer ganz mehrere Akteordner vor sich liegen gehabt habe, von denen ich ausgehe, dass das die Erkenntnisse aus dem Verfassungsschutz waren. Jedenfalls habe die Frage, die die Anhörende dann gemacht habe, durchaus darauf schließen lassen, dass es um konkrete Erkenntnisse, also so Frage, ob ich an irgendeiner Versammlung im Haus der Jugend zum Thema Jugendarbeitslosigkeit gesprochen habe. Das war Mitte der 70er Jahre. Das kann man ja nur jemand wissen, der dann auch dabei war. Und das war die Ebene, wie es in der Anhörung abging. Und davon ging ich aus und gehe wir aus. Das wurde vom Verfassungsschutz geliefert. Und zumindest das müsste ja noch gesammelt vorhanden sein. Aber da hätte dann die Frau vom Verfassungsschutz immer schulterzuckend gesagt, ja, dazu kann sie nichts sagen. Was ich ihr sogar glaube, weil da hätte sie noch gar nicht gelebt, als es diese Geschichte gab.
Wie lief denn überhaupt so eine Anhörung damals ab?
Naja, die Anhörungen damals liefen schon so ab, dass man hat eine Einladung gekriegt, dass jetzt Vorermittlungsverfahren im Rahmen eines Disziplinarverfahrens stattfinden wird.
Da hatte man Zweifel, den ersten Schreck.
Ja, wegen Zweifel an der Verfassungstreue, und dann ist man da hingegangen mit seinem Anwalt, und ich bin immer hingegangen mit dem Grundgesetz unterm Arm und habe das auch immer dann bei mir gehabt. Und die Anhörende, das waren in der Regel 2 Personen und eine Frau, die das Protokoll geführt hat. Und die habe dann gesagt, also uns liegen diese und jene Erkenntnisse vor. Jetzt nehme ich diese Geschichte mit Auftritt da im Haus der Jugend zum Thema Jugendarbeitslosigkeit oder die Problematik, dass ich Referent bei der marxistischen Arbeiterbildung gewesen wäre oder dass ich da oder dort in die DDR gereist wäre und so weiter. Also das war die mitunter sehr detailreiche Frage und natürlich immer die Frage, sind Sie denn nun Mitglied der DKP und was machen Sie da? Wobei diese Frage haben wir ja immer zurückgewiesen, weil wir immer gesagt haben, diese Frage hätte im Arbeitsverhältnis nichts verloren, weil es um legale Organisationen geht und um legale Tätigkeiten, also um zum Beispiel Kandidaturen für hier den Gemeinderat Und das wurde dann protokolliert und dann hat man monatelang nichts mehr gehört, bis dann die nächste Einladung kam und irgendwann dann kam halt die berühmte Entlassung.
Nun weiß ich ja auch aus eurem Rundschreiben, dass da auch Erkenntnisse schon von 1972 vorlagen. Was hast du denn da in recht jungem Alter getan?
Also ja, auch das hat natürlich eine Rolle gespielt letzte Woche vor dem Verwaltungsgericht und tatsächlich musste ich überlegen, weil das ist ja eine Zeit lang her und habe dann gesagt, wenn ich richtig, meine Erinnerung mich nicht täuscht, wurde ich 1972 gerade zum Jugendvertreter im Postamt Freiburg gewählt, war damals noch ein sehr christlicher Mensch, also habe überhaupt nichts mit linksradikaler Szene zu tun gehabt und war eben Jugendvertreter von der Postgewerkschaft und habe die Frau Schmitz dann gefragt, ob denn der Verfassungsschutz die Deutsche Postgewerkschaft als linksradikale Organisation eingestuft hat damals. Wobei auch diese Frage hat sie freundlich weglächelt und kann dazu und wollte dazu nichts sagen. Und also tatsächlich war in der Zeit noch gar nichts. Also ich kam dann etwas später mit jungen Menschen in Kontakt, die tatsächlich auch schon in der SDJ oder im BKA und so weiter damals waren. Oder Jusos waren da auch dabei bei einer Reise von der Gewerkschaftsjugend nach Bonn, wie sie damals ja auch schon üblich waren. Da waren dann meine ersten Kontakte überhaupt zu Menschen, die jetzt, sagen wir mal vorsichtig, tatsächlich gesellschaftskritisch an viele Fragen rangingen.
Ja, wie fühlt sich das an, wenn du in deinem Leben hast du ja, ich würde mal sagen, ein großes Unrecht erfahren mit dem Berufsverbot und wenn jetzt dieses kleine bisschen von Genugtuung, dass du wenigstens du mal erfährst, was da eigentlich gelaufen ist, wenn jetzt nicht mal das gewährt ist, wie fühlt sich das an?
Also tatsächlich hat der Vorsitzende Richter auch in seinem Schlusswort gesagt, also wir sind uns hier alle einig, dass Ihnen großes Unrecht geschehen ist, was mich schon mal sehr positiv gestimmt hat. Und deswegen habe ich auch geglaubt, als ich den Gerichtssaal verlassen habe, wir werden diesen Prozess gewinnen, vielleicht nicht vollständig, weil da wird ja oft dann so 50-50-Regelungen oder sowas gemacht. Mhm. Aber dass unsere Klage vollständig abgewiesen wird, hätte ich nicht gedacht und hätte mich auch gewundert. Und tatsächlich fühlt man sich natürlich dann auch nochmal neu betrogen, weil das schon auch interessant ist. Also eine Richterin hat mich ja während dem Verfahren gefragt, warum ich denn jetzt gerade das wissen will. Und dann habe ich ihr schon gesagt, dass ich mich lang mit der Frage auseinandergesetzt habe, ob ich überhaupt diese Frage an Verfassungsschutz stellen soll, weil das wühlt natürlich auch nochmal vieles auf und. Und jetzt habe ich auch nicht die große Hoffnung, dass ich auf diesem Weg eine Wiedergutmachung kriege für meine entstandene materielle Schäden, sondern eigentlich ging es mir darum zu wissen, erstens, habt ihr überhaupt noch Material über mich? Und zweitens, überwacht ihr mich immer noch? Und dass es nicht mal auf diese Frage eine Antwort gibt, finde ich schon sehr enttäuschend.
Denkt ihr nach Erhalt der Begründung noch an weitere juristische Schritte oder war es das dann?
Wir werden natürlich überlegen, wenn wir jetzt die Urteilsbegründung kriegen, wie wir damit umgehen. Aber also der Rechtsanwalt hat schon auch noch mal ziemlich gut argumentiert in dem Verfahren, dass es ja möglich ist, auch bestimmte Akte rauszusuchen und bestimmte Erkenntnisse auch schon mal zusammenzustellen. Und er im Übrigen auch gar nicht glaubt an 5 oder 7 oder 10 LKWs, sondern er hat dann im Verfahren den Begriff benutzt, wahrscheinlich reicht eine Schubkarre. Und das müsste doch eigentlich überschaubar sein. Und dann gibt es ja eine Regelung, dass es einen absoluten geheimen Richterausschuss gibt auf Landesebene, dem der Verfassungsschutz dann diese Akte vorlegen würde und der wiederum würde dann raussuchen, was davon darf ich kriegen und was davon darf ich nicht kriegen. Und dass das Gericht nicht mal diese Brücke gegangen ist, enttäuscht uns schon. Und deswegen werden wir natürlich überlegen, ob wir weitermachen oder nicht. Aber das alles kostet erstens Nerven und zweitens Geld. Und ich bin da noch gar nicht entschieden, wie es weitergeht. Wir werden sehen.